Himmlischer Vater, ich danke dir für diese Abendstunde und ich preise dich, dass dein Blut unsere Sünden zudeckt, unser Leben bereinigt, dass deine Kraft, dein Heiliger Geist uns ans Ziel bringt. Und heute möchten wir uns auf dem Weg zum Himmel begeben und einfach sagen, Herr, führe und leite du uns auf dem Weg der Seligkeit, auf dem Weg der Herrlichkeit. Wir wollen dir begegnen und wir werden bald, ja bald bei dir sein, Jesus. Ich danke dir. Amen. Lass uns Platz nehmen. Praise Gott. Halleluja. Mein Thema ist, wir sind auf dem Weg zum Thron. Die Zeit eilt, die Stunden fliehen. Ich weiß gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Durch den Totschlag oder Bombardierung in Bagdad, dass der General von Irak da getötet wurde. Die Welt steht am Rande eines Krieges. Ob ihr glaubt oder nicht, wir stehen am Rande des Krieges. Vielleicht wachen wir morgen auf und wir lesen schon, im Nahen Osten ist ein Pulverfass hochgegangen. Deshalb ist eile die Zeit, die Stunden fliehen. Wir sollen jetzt an unsere Seligkeit denken. Wir sollten daran denken, wir sind in kritischen Zeiten. Ja, auf meiner Facebook-Seite habe ich die Vision von 2008 veröffentlicht. Gott hat mir damals gezeigt, dort in der Wüste zwischen Irak und Israel, Ägypten und Syrien, da geht ein Pulverfass hoch. Und diese Vision habe ich dort veröffentlicht. Und zuerst habe ich mich erschreckt. Wusste nicht, wann die Zeit reif ist, aber ich spüre jetzt eigentlich, die Zeit ist reif. Dass ich noch einmal bekannt gebe und sage, Leute, eilt, rettet eure Seelen. Es geht um dich. Es geht nicht mehr um große Evangelisationen oder große Missionswerke, große Aktionen. Es geht, dass wir selig werden. Wir sind auf dem Weg zum Thron, das ist mein Thema. Wir sind für den Thron bestimmt. Wir sind nicht bestimmt, hier große Missionswerke aufzubauen. Wir sind hier nicht dazu bestimmt, große Gemeinden zu bauen oder was weiß ich alles. Weißt du, ich habe das alles abgeschrieben. Gott hat mir gezeigt, eile, rette deine Seele. Es geht um meine Seele, es geht um deine Seele, es geht um unsere Seligkeiten. Ja, es geht immer mehr bergauf und je näher wir zum Thron Gottes kommen, desto schwerer wird der Kampf, desto härter wird der Kampf, desto mehr Herausforderung ist da. Der Weg zum Ziel ist mein Thema. Wir sind unterwegs zum Thron Gottes. Wir sind hierher gekommen, um uns zu informieren und zu fragen, Herr, wie geht es hier weiter? Was sind die nächsten Schritte für mich persönlich? Jeder muss selber jetzt seinen Weg rausfinden. Wie gehe ich weiter mit Jesus? Wie vollende ich meinen Lauf? Paulus sagt, ich habe den Lauf gekämpft, den Glauben gehalten und mir ist fortbeigesetzt die Krone der Gerechtigkeit. Und nicht nur mir, sondern allen, die den Herrn Jesus lieb haben. Also, es geht um die Krone, es geht um die Herrlichkeit, es geht, dass wir auf dem höheren Grund eines Tages stehen, so wie wir gesungen haben, zum Himmel schaue ich empor. Ich lese aus dem Epheserbrief Kapitel 2 von Vers 5, da heißt es, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren von Sünden, in Christus wieder lebendig gemacht, aus Gnaden seid ihr selig geworden und er hat uns auferweckt und mit ihm uns eingesetzt im Himmel an himmlischen Orten, damit wir in den zukünftigen Zeiten mit Christus regieren oder der Herr uns erzeigt, was wir für Funktion einmal dort haben. Es ist nicht wichtig, was für Funktion du hier in der Gemeinde hast. Wichtig ist, was für eine Funktion wir im Himmel haben. Wirst du im Himmel Straßenfeger sein? Oder Goldschmied? Oder was weiß ich? Ein Regent? Er erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte, die Gott gegen uns hat. Also mir geht es um das, was ich im Himmel bin. Hier läuft unser Leben zu Ende. Der eine mit 20, der andere mit 40, der andere mit 50, der andere mit 80 und der nächste vielleicht mit 120 Jahren. Unser Leben läuft hier zu Ende. Was werde ich drüben sein? Und wir müssen alle den Weg des Todes gehen. Also bereite dich auf dein Sterben vor. Verstehst du? Was ist das Nächste? Was ist der nächste Schritt? Oder die Entrückung. Aber die meisten Leute, die auf die Entrückung warten, die erleben die Entrückung nicht. Normalerweise sterben wir alle vorzeitig. Und Paulus sagt, und wir werden denen nicht zuvorkommen, die schon gestorben sind. Wir werden alle gleichzeitig mit einem Augenzwinkern beim Ton der letzten Posaune auferweckt und wir werden bei Christus sein alle Zeit. Mit der Lebensübergabe fangen wir den Weg Gottes zu gehen. Der eine mühseliger, der andere weniger. Wir werden vom Heiligen Geist geleitet. Er führt uns auf rechter Straße um seines Namens willen. Weißt du, Gott sagt jeden Tag, das musst du loslassen, das musst du erledigen, dort musst du hingehen, da musst du wieder was gut machen, da musst du dies und jenes verrichten. Wir haben so viel zu tun, dass wir gar keine Zeit vertrödeln können mit Vereinsspielerei, Gemeindespielerei, Unterhaltung, was weiß ich, welche Art auch immer. Uns geht's Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Es muss weitergehen mit mir. Eile schaffe deine Seligkeit. Ja, wir sind mit jetzt auf dem Weg, den Berg zu ersteigen. Und wenn wir oben sind, ich weiß nicht, ob du schon mal so Segler gesehen hast, wenn die oben auf dem Berg sind, dann springen sie weg und dann überfliegen sie die ganze Gegend. Und dann segeln sie in der Luft und so weiter. Die beherrschen wie die Adler die Lüfte. Und genauso für das sind wir bestimmt. Wir sind zum Herrschen geboren, nicht zum Straßenfegen und nicht zu irgendwelchen primitiven Arbeiten. Ja, wir müssen diese primitiven Arbeiten hier machen. Das ist unsere Berufung, unsere Pflicht. Aber wir sind zum Segeln berufen, mit Christus regieren in den Wolken, wenn er wiederkommen wird. Was wirst du dort sein? Wirst du dort deinen Platz finden, deine Berufung entdecken? Deine Lebensübergabe ist die Voraussetzung, dass du das Ziel erreichst, deine Seligkeit. Die Seligkeit ist so wichtig, Geschwister. Das kann man nicht mit Geld und Gut kaufen, das kann man nicht bezahlen und das kann man sich auch nicht erarbeiten, das kann man sich auch nicht verdienen. Er führt uns auf rechte Straße um seines Namens willen. Wir müssen uns jetzt orientieren und zwar an Jesus. An Jesus und nicht gar nichts anderes. Nicht an meinen Dienst, meine Aufgabe, meine Verpflichtung oder meine irdischen Ziele. Meine irdischen Ziele werden alle vergehen. Wenn ich hier sterbe, wird es von dem allem, was ich alles geleistet habe, nichts mehr da sein. Nur das, was ich im Glauben in Gott, in Jesus Christus erreicht habe, für meine Seele. Deshalb, schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern, hat der Herr einmal gesagt. Weißt du, was das bedeutet? Ich muss nicht Angst haben, ich schaff's nicht. Nein, ich weiß, mit Gottes Hilfe schaffe ich die Seligkeit. Er arbeitet an mir jeden Tag ganz neu. Dass ich ein Überwinderleben habe, dass ich mein Denken verändere, dass ich meine Psyche verändere, meine Seele verändere. Ja, ich soll meine Dinge verändern. Ich sollte Selbstkontrolle ausüben. Du willst die Welt vielleicht evangelisieren, aber du kannst nicht mal über dich selbst kontrollieren. Denn die Bibel sagt, wer sich selbst beherrscht, ist größer als der, die Städte beherrscht. Beherrsch dich selber mal. Kontrolliere dich mal selbst. Also wir sind berufen, bestimmt von Gott erwählt, für geistliche Leben, geistlich zu handeln. Und weißt du, mit der Wiedergeburt bist du auf einem ganz schmalen Weg gestellt worden. Gestern habe ich darüber gesprochen, über den Weg Gottes, der zum und so weiter. Gottes Wege sind keine menschlichen Wege, keine irdischen Wege. Gottes Wege sind geistliche Wege. Geistliche Wege. Es geht an die Substanz, an meine Seele. Gott führt uns auf rechter Straße. Das ist so ein schönes Bibelwort aus Psalm 23. Aber der Weg ist schmal, die Pforte ist eng und ganz wenige finden diesen Weg. Stell dir mal vor, von 2 Millionen Israeliten, die aus Ägypten auszogen, sind nur 2 reingekommen. Überleg einmal, wie viele werden von Berlin in den Himmel kommen. Wie viele 2 erreichen nur das Ziel? So viele haben sich vorgenommen, sich gefreut, wir kommen ins gelobte Land, wo Milch und Honig fließt. Halleluja! Und was ist passiert? Nix. Die sind in der Wüste gestorben, weil sie andere Ziele hatten, andere Ideale hatten, andere Ideen hatten. Durch den Glauben leben wir ein anderes Leben mit Jesus Christus. Ich möchte ein paar Schritte sagen, wie wir einfach diese Glaubensschritte tun können, die wir im Glauben leben sollten. Wir Schritte zum Glauben. Du musst zuerst mal lernen, nichts sehen, nichts hören, nichts fühlen und doch glauben. Verstehst du, das ist der Weg des Glaubens. Ich sehe nichts, ich spüre nichts, ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge eines Tages zum Besten dienen. Ja, 4 Schritte. Glaube, glaubt, was Gott getan und gesagt hat und tut. Der Glaube glaubt, was Gott sagte, und zwar in seinem Wort, in der Bibel. Nicht irgendwo in deinen Gedanken, in deiner Philosophie, sondern in der Bibel. Es ist so wichtig, was sagt das Wort Gottes über mein persönliches Leben? Und der Glaube glaubt, dass Gott das tun würde, was er gesagt hat. Er hat gesagt, ich lasse dich nicht fallen. Er hat gesagt, ich trage dich durch. Er hat gesagt, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Der Glaube glaubt, dass Gott schon alles getan hat. Ich muss nur noch mich hinfahren lassen, wie im Rollstuhl. Verstehst du? Einfach hinchauffieren lassen. Es ist schon alles getan, es ist schon alles vollbracht. Du bist jetzt auf dem Berg. Breit aus die Flügel, nicht du. Nicht der Herr Jesus, sondern du solltest jetzt deine Segel ausspannen und dann einen Anlauf nehmen und dann springst du runter. Ich übergebe mich, verstehst du? So sagt der Pilot, wenn er von der Erde abhebt, ich übergebe mich. Das ist Lebensübergabe. Wenn das Flugzeug hier in Tegel auf der Landebahn anfährt und Vollgas gibt, es gibt kein Zurück mehr. Und dann zieht er dann den Hebel und dann sagt er nur zum Tower, ich übergebe mich. Er kotzt nicht, er übergibt sich. Verstehst du? Die meisten Leute denken, dass er kotzt, wenn man sich übergibt. Nein, er übergibt sich jetzt der Aerodynamik, er übergibt sich der Kraft, der Natur, verstehst du? Er fliegt jetzt. Jetzt gibt es kein Zurück mehr, er kann nur noch abstürzen. Ich übergebe mich. Hast du dich schon Jesus übergeben? Wir sagen von Lebensübergabe. Du, das ist etwas Gewaltiges, Großartiges, wenn wir unser Leben Jesus übergeben. Dann lebe ich nicht mehr ich, dann kann ich nicht mehr hingehen, wo ich will, dann kann ich nicht mehr tun, was ich will, dann kann ich nicht das nehmen, was ich möchte, sondern es wird mir alles gegeben. Es wird alles gegeben. Der ist schon alles getan. Das, was sie sagen soll, da muss ich nur noch nachsprechen. Der Heilige Geist ist unsere Soufflöse. Der sagt uns immer vor, wenn ich manchmal stecken bleibe und nicht mehr weiter weiß, dann sagt er, verstehst du, und dann sagt, was sie sagen müssen. Ich übergebe mich. Jesus Christus ist der Herr. Und das war bei den ersten Christen ihr Programm. Sie haben sich Jesus übergeben. Sie haben gesagt, Kaiser, wir können dich nicht mehr Herr nennen. Du bist nicht mehr unser Herr. Gott ist unser Herr. Jesus ist unser Herr. Der Glaube glaubt. Der Glaube hört das Wort Gottes. Der hört die Predigt. Du musst ja, heutzutage ist das Wichtigste, dass du die Bibel liest, die Bibel verstehst und dem Wort Gottes glaubst und tust, was er gesagt hat. Und dann passiert das, was passieren muss. Ich bin sehr marianisch. Ich glaube, was die Maria sagt. Die Maria sagte zu den Knechten, da sie ihnen der Wein ausging, was er euch sagt, das tut. Füll die Krüge mit Wasser. So eine primitive Arbeit, muss ich das tun? Ich bin zu was Höherem berufen. Aber jetzt muss ich Wasser schleppen. Und dann schleppe ich das Wasser und dann gebe ich dem Speisemeister zu trinken. Auch so, ich blamier noch. Verstehst du? Ja, Gott führt uns manchmal Wege, wo wir uns blamieren. Ist komisch manchmal, aber ich muss sterben, der alte Mensch in mir, mein Ego, mein Stolz, meine Arroganz muss sterben. Die meisten Leute sind so stolz und eingebildet, sind wie die Ziegen, sie fressen nur das, was oben ist. Sind nicht wie die Schafe fressen, was unten auf dem Boden ist. Das kurze Gras. Der Glaube ist, ich höre Gottes Wort, ich glaube dem, was der Herr gesprochen hat, das ist Wahrheit, das ist für mich. Nicht, was die Menschen mir sagen. Auch nicht, was der Prediger sagt, sondern was sagt das Wort Gottes? Wir sollen alles am Wort Gottes prüfen. Wir sind in der Endzeit, Leute. Du wirst nicht mehr viel Zeit haben zum Spielen. Ja, die Welt steht am Rande eines Krieges. Zwar im Nahen Osten, ist nur weit weg von uns, aber die Raketen von Iran reichen bis nach Europa. Ja, wir sollten uns nicht einbilden. Mir passiert es nicht. Guck mal, alle Soldaten sind jetzt in die Kasernen gerufen worden, auch die Deutschen, die dort in Irak sind. Sie dürfen nicht mehr raus, jetzt im Augenblick, weil sie nicht wissen, was passiert als nächstes. Wir sind in kritischen, stürmischen Zeiten. Leute, schaut Fernsehen, hört die Nachrichten, liest die Zeitung und dann wacht auf. Wacht auf, ruft uns die Stimme. Wir sind für den Thron bestimmt. Der eine früher, der andere später. Aber wir müssen bereit sein. Höre das Wort. Der Glaube kommt aus dem Hören. Deshalb Römer 10, Vers 17, höre das Wort Gottes. Deshalb mache ich zurzeit wie wahnsinnig Werbung für unsere Predigten. Ich möchte, dass das Wort Gottes verkündigt wird und dass, wenn Menschen dann nachher in der Not sind, wenn die Entrückung stattfindet und wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann wird noch ein großer Teil von der Christenheit hier bleiben. Der große Teil, ja. Nur die klugen Jungfrauen gehen dann zur Hochzeit rein. Die anderen, die kein Öl hatten, die bleiben alle hier. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir bereit sind, dass wir Öl einkaufen für die Zeit, für die Verspätung, dass es, wenn es zu später wird, wenn der Herr verzieht. Da gibt es so viele Christen, ja, wir brauchen kein extra Öl, wir brauchen nichts extra. Ja, ich glaube nicht, dass es so Larifari ist, dass es so einfach ist. Wir sollen um unsere Seligkeit sorgen. Deshalb mein Weg, mein Thema ist hier der Weg zum Thron Gottes. Wir müssen auf alle vier krabbeln, um dort hinaufzukommen. Ja, es wird steil. Du brauchst gutes Schuhwerk. Da brauchst du ein paar Eisen, damit du dich festhalten kannst, du dich die Wände hochziehen kannst. Ja, zum Haus Gottes. Lasst uns gehen zum Hause Gottes. Das ist kein Spaziergang. Wir sind zwar Pilger, wir sind Geschwister und wir sind in der Endzeit. Und ich denke, in der Endzeit erlebt man das eine, die Heiligen haben abgenommen. Die Heiligen haben abgenommen. Es gibt zwar ganz wenig, so wie es damals in Israel. Wer war noch? Der Josua und Kaleb blieben noch allein übrig, die ausgezogen sind und wieder eingezogen sind. Und deshalb predige ich für die Leute, die nachher hier bleiben, nach der Entrückung. Da werden sie sagen, oh, gibt's noch Prediger heute? Und ich könnte sagen, ja, und manche werden sagen, ja. Da gab es www.matthudis.net, dort könnt ihr noch Predigten hören. Und deshalb habe ich fast über 1000 Predigten jetzt auf meiner Homepage-Seite, damit die Menschen etwas für die Zeit nach der Entrückung was haben. Wenn Jesus gekommen ist, damit sie ihr Leben zubereiten. Und da gibt es nur eine Möglichkeit. Nach der Entrückung gibt es nur eine Möglichkeit, um gerettet zu werden, als Märtyrer zu sterben. Dass du das Mahlzeichen des Tieres nicht annimmst. Wir sind ganz nah davor, dass das Mahlzeichen des Tieres ausgegeben wird. Jeder kriegt so einen Chip eingepflanzt. Dann ohne den Chip kannst du weder kaufen noch verkaufen. Wenn du nicht stabil im Glauben bist, wirst du unter die Räder kommen. Jetzt schon wird geübt, dass Leute kaufen schon für 4 Euro, habe ich gesehen, zahlen sie schon mit Scheckkarte. Verstehst? Ja gut, ich habe nichts dagegen, wenn große Beträge sind und die Leute dann mit Scheckkarte zahlen. Aber bei 4 Euro, verstehst du, nicht einmal das machen sie so schon allein, wenn sie jetzt abends, wenn ich einkaufen gehe, da zahlen sie alles, kaufen ein paar Cola-Flaschen und zahlen mit Scheckkarte. Du kannst jetzt schon überall alles mit Scheckkarte bezahlen. Und so sind wir langsam aber sicher auf dem Weg zu dem antichristlichen Zeitalter, wo alles digital abläuft, wo alles ja ohne Bargeld passiert und unsere Regierung ist drauf und dran, das Bargeld abzuschaffen. Wir sind in der Endzeit. Deshalb schaffe deine Seligkeit. Du bist auf dem schmalen Weg und dann wirst du hören, ja, der Pastor hat gesagt, ich muss fest sein. Ich muss zum Herrn stehen. Ich sterbe jetzt als ein Idealist, wie die Kommunisten da für ihre Ideen gestorben sind. So stirbst du ohne den Heiligen Geist. Jetzt hast du schon große Probleme mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist hilft unserer Schwachheit. Aber wenn die Gemeinde entrückt wird, gibt es keinen Heiligen Geist mehr auf dieser Erde. Der Heilige Geist ist in den Himmel genommen. Und jetzt musst du mit deinem Geist, mit dem bisschen Grips, was du noch hast, mit dem bisschen Kraft, was du hast, deine Seligkeit schaffen. Und dann, oh, wo kriege ich ein Wort Gottes? Und das Wort Gottes wird teuer sein in der Endzeit. Und gerade in unseren Tagen ist es ja schon inzwischen sehr teuer geworden. Verstehst du? Die fahren von einem Ende zum anderen, von einer Konferenz zur anderen, von einer Großveranstaltung zur anderen. Sie suchen, wo ist doch der Evangelist, der die in Vollmacht predigt? Und dann hören sie, und dann mit hörenden Ohren hören sie die Sache nicht, mit sehenden Augen sehen sie die Sache nicht. Es ist so wichtig, die Menschen sind trotzdem verblendet, wie auch immer. In Hosea Kapitel 4, Vers 6 lese ich, ohne Vision, ohne Hören, ohne Wissen, ohne Erkenntnis geht das Volk Gottes zugrunde. Ohne Vision. Und ich versuche hier jetzt heute Abend dir eine Vision zu geben. Höre das Wort Gottes. Und das Wort Gottes wirkt auf deine Seele, wirkt auf deine Entscheidungen, dass du sagst, oh Gott, ich will mit dir gehen, durch dick und dünn. Und gestern habe ich gesagt, wie der Weg des Glaubens ist. Auf dem Weg des Glaubens gibt es Dornen und Disteln. Und ich sage dir, aus einem ganz bestimmten Grund, auf unserem Weg, wo wir zum Glauben, zum Berge Gottes hinaufgehen, da gibt es Dornen und Disteln, lauter Gestrüpp. Und ich habe eines festgestellt, als ich in Mexiko war und in Texas, da habe ich mal Siesta gemacht in der Wüste und Dornenbäume oder ja, und der Stachelbäume, Dornen und Disteln. Und wenn der Habicht anfing zu kreisen, all diese kleinen Vögelchen sind ganz schnell in die Dornen geschlupft. Und dort waren sie sicher, vor dem Habicht, vor diesem Raubtier. Die waren sicher. Und so ist auch im Geistlichen. Weißt du, die Dornen und die Stacheln sind gar nicht so gefährlich und gar nicht so schlimm. Die sind unser Schutz. Da geht kein Raubtier rein, kein Vogel fliegt da rein. Da bleibt der Habicht hängen. Geschwister, deshalb danke Gott für deine Stacheln und Dornen und Disteln, die da sind. Die halten dich niedrig, die halten dich bescheiden. Paulus sagt, oh Gott, ich habe dreimal gefleht und dreimal gebetet, nimm diesen Pfahl aus meinem Fleisch weg. Und dann hat der Herr nicht weggenommen. Und dann hat der Herr auch ihm erklärt, warum er das nicht weggenommen hat. Damit er sich nicht überhebe der großen Erkenntnis und der Weisheit, die er hat. Theologie studiert beim Gamaliel, was weiß ich, große Erkenntnis durch den Heiligen Geist im Neuen Testament, durch die Offenbarung Jesu, durch Visionen, durch Ekstasen und welche Erfahrung auch immer, damit ich mich nicht überhebe. Du siehst, warum die Dornen und Disteln sind. Weißt du, Gott sagt, du bist auch noch ein Mensch. Werd nicht so fromm, werd nicht so selbstgerecht, werd nicht so selbstheilig. Überheb dich nicht. Glaube dem Wort. Das ist, was geschrieben steht. Ja, wir müssen alle den Weg des Todes gehen. Wir müssen alle den Weg des Sterbens, des Loslassens gehen. Und dann oben, ich übergebe mich. Und dann saust du. Zuerst mal ein bisschen, ein paar Turbulenzen und dann sind wir in den Lüften. Sprich das Wort, proklamiere das Wort, das Gott dir in deinen Mund gelegt hat. Fang an, deinen Alltag zu beherrschen. Du willst die Stadt beherrschen, aber du kannst nicht mal dein Schlafzimmer beherrschen oder deine Küche beherrschen oder dein Wohnzimmer beherrschen. Beherrsche dein Kiez, das Kleine. Glaube dem Wort Gottes und tu das, was der Herr sagt. Was er euch sagt, das tut, das macht. Und du bist schon auf dem Weg zum Thron Gottes, wenn du das tust, was er dir sagt. Und er sagt immer so in kleinen Schritten. Heute das, morgen jenes. Also höre das Wort. Glaube dem Wort Gottes. Sprich das Wort Gottes aus. Für dich persönlich. Es geht um dich, nicht um die Welt. Die Welt geht sowieso vor die Hunde. Glaub mir das. Du kannst die Welt nicht retten. Sonst hätte Jesus schon längst die Welt gerettet. Aber das ist in den letzten 2000 Jahren noch nicht passiert. Und es wird auch nicht passieren. Es sind nur etliche, die kleine Herde wird sein, die der Herr Jesus begegnet. Und ich werde die kleine Herde heimholen. Und weil du mein Wort bewahrt hast, hat der Herr gesagt im Sendschreiben, will ich auch dich bewahren vor der großen Versuchung, die über den ganzen Erdkreis gehen wird. Und die kommt bald. Du kannst jetzt die Tage zählen. 2020 werden kritische Jahre sein. Ich weiß, Gott hält uns und wir haben tolle Verheißungen für das Jahr 2020. Aber wir müssen da durch die Dornen und Disteln. So, proklamiere das Wort, tu das Wort und du wirst Gott gefallen. Und weil Gottes Wohlgefallen auf dein Leben ruht, auf dein persönliches Leben, dann wird der Herr sagen, kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. Ihr wart über so wenig treu und jetzt, ihr werdet befördert. Der Thron Gottes ist unsere Beförderung. Wir waren lang genug hier unten im Tal. Wir haben lang genug uns rumgeschlagen. Wir haben lang genug Prüfungen gehabt. Jetzt endlich darf ich wieder das sein, was ich sein sollte, wozu ich bestimmt bin, wozu ich geboren bin. Wir sind geboren zum Herrschen. Wir sind das königliche Priestertum. Wir sind Söhne des lebendigen Gottes. Das ist unsere große Berufung, ihr Lieben, Kinder Gottes zu sein. Und du bist bestimmt für die himmlischen Örter. In dem Moment, wo du Ja zu Jesus sagst und dann konsequent dein Leben mit Jesus lebst, wirst du dort ankommen. Du musst zuerst mal ein Ziel dir setzen. Ich möchte dort und dort. Ich möchte von Berlin nach Stuttgart oder von Berlin zum Nordkap. Ich habe mir ein Ziel gesetzt und dann bin ich auch hingekommen, weil ich konsequent alles genau studiert habe. Wie komme ich dahin? Was sind die Zwischenstationen? Welche Fjorde muss ich überqueren? Welche Kreuzungen muss ich nehmen, wo muss ich vorbei, was ist der nächstbeste Weg? Und du musst auch jetzt den nächstbesten Weg für dein persönliches Heil, für deine persönliche Erlösung herausfinden. Wo will Gott mich haben? Wo kann ich wachsen? Wo kann ich gedeihen? Wo höre ich gute Vollkost? Ja, du kannst auch Wassersuppe kriegen. Aber wo kriege ich Vollkost? Wo wissen, was drin ist? Nicht nur Wassersuppe. Wir sind durch Jesus und durch den Heiligen Geist bestimmt für himmlische Örter, dass ich mit Christus regiere, dort auf dem goldenen Stuhl sitze. Halleluja. Ja. Unsere Platzierung ist wichtig, dass wir sie einnehmen. Nimm ein das gute Land, das ist okay, ist schon vorbei. Aber jetzt nimm ein den Platz, der für dich bestimmt ist. Wir brauchen keine Minderwertigkeitskomplexe zu haben. Ja, ich schaffe das nicht. Ja, wir haben den Heiligen Geist und die Bibel sagt, der Heilige Geist, der Tröster, wird bei uns sein ewiglich. Halleluja. Preis dem Herrn. Nicht nur ab und zu mal. Und wir sind nicht schlechter wie der Apostel Paulus oder Petrus und nicht besser, verstehst du? Nein, wir sind nicht anders oder vorzüglicher wie andere Lebewesen oder wie die Engel im Himmel sogar. Im Gegenteil, wir sind durch das Blut Jesu Christi so reingewaschen, dass wir sogar eines Tages über die Engel herrschen. Aber du kannst nicht mal über deine Gefühle herrschen, über deine Zunge. Die Zunge ist so ein kleines Ding und macht dir so viele Probleme. Ja, wir sollen herrschen lernen. Und du lernst hier auf dieser Erde herrschen. Denn auf dem Thron muss man herrschen. Da muss man sitzen, Also die Könige herrschen im Sitzen, in Ruhe, nicht im Hektik, nicht im Stress. Wir sind zum Herrschen bestimmt. Und der Priester, der steht vor Gott. Also wir sind königliches Priestertum. Wir sind mit dem Sohn Gottes gleich, durch Jesus Christus. Wir sind anders geartet, anders gestellt und so weiter. Manche Leute denken, wenn ich sage, ich bin ein Kind Gottes, ich bin Sohn Gottes, das ist eine Lästerung. Jeder Gläubige ist eine Tochter Gottes, ist ein Sohn Gottes, ein angenehmes Wesen vor dem Herrn. Aber jetzt müssen wir das beweisen, dass wir sind. Dass du wieder aus dem Schweinestall rauskommst. Und selbst wenn du nicht im Schweinestall warst, der andere ist genauso verloren. Dieser beiden Brüder von dem verlorenen Sohn in der Geschichte. Der liebende Vater ist für beide da und sagt, mein Junge, das, was mein ist, das ist auch dein, bedien dich. Warum bist du so doof und so dumm und so dämlich, dass du dich nicht bedienst? Ja, mir hast du es nicht gegeben. Aber dem Lumpen da. Wir sind für den Thron bestimmt. Wir sind bestimmt, um das Erbe Jesu Christi anzutreten. Obwohl viele Christen, ja, wissen ganz genau, sie haben einen persönlichen Gott. Sie glauben, ja, dass er da ist, dass er Vater ist, dass er für uns sorgt und so weiter. Aber sie haben keine Gemeinschaft mit Gott. Sie haben keine Gemeinschaft. Und um das geht es. Hast du Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel? Ich übergebe mich, verstehst du? Als Pilot, als Flieger, ich übergebe mich. Aber hast du Gemeinschaft mit dem Vater? Und wenn du, ich bin noch nicht geflogen, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte mir manchmal gewünscht, aber ich bin zu feige dazu. Verstehst? Ich bin zu feige. Aber ich habe die Leute beneidet, wenn die zurückkamen. Oh, das war ein Genuss, in den Lüften zu schweben. Ein Genuss. Diese Gemeinschaft, zu sein einfach, ich schwebe, ich fliege. Nicht nur ich laufe und ich gehe, ich krabble. Nein, ich fliege. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Der Mensch wollte schon immer wie ein Vogel fliegen. Und jetzt kannst du. Ja, Gott ist für viele Menschen nur ein Vater. Aber wir sind bestimmt, das zu sein, was Gott ist. Was Jesus Christus war. Und was Jesus Christus jetzt ist. Es ist so wichtig, dass wir das begreifen, was Jesus jetzt ist. Und dass wir das werden, was Jesus jetzt ist. Nicht, was er war hier auf Erden, er war ein Mensch wie du und ich. Aber er ist jetzt zu Rechten der Majestät Gottes. Stephanus sieht, als er gesteinigt wurde, Jesus stehen zu Rechten der Majestät Gottes. Und wenn du das einmal gesehen hast, kannst du nicht mehr lassen. Wenn du das einmal erlebt hast, Jesus zu Rechten der Majestät Gottes. Und wir sollen dorthin kommen, wo Jesus ist, wo Jesus regiert. Und wir sollen mit Jesus mitregieren. Und nicht eins im Himmel, wenn wir mal schon längst tot sind oder entrückt werden. Nein, wir sollen jetzt lernen, mit Christus mitregieren. Auf Schlangen und Skorpione zu treten, sagt uns die Bibel. In anderen Sprachen zu sprechen. Oder wenn wir was Tödliches trinken, dass es uns gar nicht schadet. Es ist der Thron Gottes, wo wir eines Tages sitzen werden und wo wir dann am Ziel sind. Oh, jetzt ist unser Krönungstag. Unsere Todesstunde, Brüder und Schwestern, ist unser Krönungstag. Mein Kind, du hast wohlgetan, komm heim. Und was für Lohn wirst du bekommen an diesem Krönungstag? Wie viele Perlen werden in deiner Krone sein? In meiner Bibel heißt es, Menschen, die viele zur Gerechtigkeit gewesen haben, die werden glänzen wie die Sterne des Himmels. Und ich sage dir nur eines, du musst gar nicht so denken, ich brauche viele Perlen in meine Krone. Wenn ich einem einzigen Menschen geholfen habe, wenn ich einen Menschen in den Himmel bringe, habe ich die ganze Welt gerettet. Einen einzigen Menschen. Du musst also nicht großartige Dinge tun. Und was du einem Menschen getan hast, hast du der ganzen Welt getan. Ich bin für den Thron bestimmt. Und das aus Gnaden. Ich bin bestimmt, um mit Christus zu regieren. Lies mal Epheser 2, Vers 8. Wir zu diesem Thron kommen. Und da heißt es, durch die Gnade sind wir gerettet worden, aus dem Glauben und das nicht aus uns selbst. Es ist Gottes Gabe. Halleluja. Das ist nicht mein Verdienst, nicht der Verdienst meiner Eltern, nicht der Verdienst meiner Großeltern, nicht von niemand, nicht mal der Verdienst von dem Pastor. Es ist Gnade Gottes, dass wir dort angekommen sind. Und deshalb arbeite an deiner Gnade. Unsere Errettung ist durch den Glauben ein Geschenk. Ich muss das Geschenk nehmen und einfach auspacken. Jetzt haben wir Weihnachten ausgehabt. Und das Wichtigste ist, die Geschenke auspacken. Nicht nur irgendwo lagern, dass sie gut liegen. Nein, pack deine Geschenke aus. Und guck, was da ist. Und fang an zu gebrauchen, diese Geschenke. Was Gott dir geschenkt hat. Was in diesen Weihnachtsgeschenken ist. Gott, Jesus Christus ist die größte Gabe aller Gaben. Und da bin ich ein Charismatiker, weil ich nehme diese Gabe Gottes an. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus hat, hat Frieden. Denn durch die Gnade sind wir errettet. Unsere Errettung ist ein Geschenk und das nicht aus uns selbst. Ich kann es gar nicht produzieren. Selbst wenn ich noch so viel die Bibel lese, noch so viel die Bibel studiere, noch so viel bete, noch so viel singe und noch so viel dies und dies mache, da komme ich nicht weiter. Ich muss diese Gnade walten lassen. Gnade, ja, ist mehr als Selbstverwirklichung, Selbstanstrengung, Selbstbemühung, Selbstkontrolle. Obwohl Selbstkontrolle eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Aber es ist mehr, es ist Gnade, dass ich mich beherrschen kann, dass ich meinen Mund halten kann, dass ich ja reden kann, wo ich soll. Darum predigte Paulus nicht in Worten, sondern auch in der Beweisung des Geistes und der Kraft, dass ich zeige, du, ich kann still sein, ich kann laut sein, wenn es sein muss, ich kann ja Geduld haben, ja, in der Beweisung des Geistes und der Kraft. Was ist das alles? Nicht nur Power und die Erde zum Beben zu bringen. Ja, das kann man auch. Paulus hat im Gefängnis in Philippi einen Lobgesang angestimmt. Und zu zweit haben sie gleich das Gefängnis in Brüche gebracht. Und der Kerkermeister wollte sich umbringen, als sie anfingen mit dem Lobgesang. Und die Gefangenen wurden frei. Und wenn wir Gott loben und preisen, die Fesseln fallen ab. Wir kommen aus dem Stock raus. Also, sie sprachen den Lobgesang. Und Paulus sagt, meine Worte waren nicht menschliche Worte, nur, ja, oh, der liebe Heiland. Nein, es waren Worte in der Beweisung des Geistes und der Kraft. Er predigte vom Thron ausgehend. Paulus war im Himmel bekannt. Und die Frage ist, bist du im Himmel bekannt? Steht dein Name schon im Buch des Lebens? Nummer eins. Aber dann die andere Frage, bist du im Himmel bekannt? Als ein Exorzist? Als ein ja, Prediger des Evangeliums, als die Jungs da in Ephesus Teufel austreiben wollten, die haben sich angestrengt und gepoltert und gemacht, in den Namen Jesus, den Paulus predigt. Dann kommt der Teufel rausgesprungen aus den Buben und sagt, wer seid ihr? Paulus kenne ich, von Jesus wissen wir, wer seid ihr? Die Teufel wissen, ob du gerettet bist oder nicht. Die Teufel wissen, ob dein Name dort im Buch des Lebens steht, aber weißt du das? Und deshalb, es geht um viel mehr als nur ein bisschen Feierlichkeiten, ein bisschen Rimidimi, ein bisschen irgendwas, dass wir was getan haben. Paulus predigte vom Thron ausgehend und Dämonen sagten, Paulus kennen wir. Er ist dort ein- und ausgegangen und er sagte, was das Geheimnis ist? Er sagte, ich bete mehr in Sprachen, als ihr alle hier in Kleinasien, Korinth betet. Und das war das Geheimnis. Er hat in Sprachen gebetet und die Teufel wussten, der Mensch, der lebt anders, der denkt anders, der spricht anders. Er fliegt. Halleluja. Er fliegt. Er lebt in einer anderen Dimension. Unser Sitz ist neben Jesus zu Rechten des Vaters. Das ist unser Sitz. Gott hat links keinen Sitz. Jesus vergibt nur auf der rechten Seite Sitze. Warum? Auf der linken Seite sind nur Gerichte. Da geht hin, ihr zur Linken, ins ewige Feuer, ihr Verfluchten. Aber zur Rechten kommt her, ihr gesegnetes Herrn. Auf der rechten Seite ist der Segen. Und deshalb sitzt Jesus zur Rechten der Majestät Gottes. Dort, wo jede Bewegung Satans genehmigt werden muss und so weiter. Der Satan hat nicht einfach so Zutritt. Herr, mach das, Herr, mach das. Der muss zum Thron Gottes kommen, wo Jesus nicht daneben sitzt. Und er muss sagen, ja, der Hiob, der kann gut glauben, der kann gut fromme Sprüche klopfen. Mir geht's gut. Aber nimm ihm das mal weg, verstehst du? Er ist der Ankläger der Brüder, der Teufel, der Satan. Aber dort am Thron Gottes hat Sünde keinen Zutritt, hat Satan keinen Zutritt zu Rechten der Majestät Gottes. Dort hat keine Lieblosigkeit, keine Ungerechtigkeit Zutritt. Und dort möchte ich hin, wo kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei ist. Dort, wo es keine Lüge mehr gibt, wo keine Finsternis mehr ist, auf der linken Seite ist Finsternis, geht hier in Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Jesus sitzt zu Rechten des Vaters. und hat sich dort hingesetzt. Er hat alles getan, nachdem er auf dem Kreuz ausrief, es ist vollbracht. Dann ging er dorthin zu der Gottheit. Ich glaube an die leibliche Auferstehung Jesu Christi. Er ist leiblich gestorben, er ist leiblich auferstanden und er wird auch leiblich gen Himmel gefahren und er wird auch leiblich wiederkommen und ich werde leiblich bei Jesus sein. Halleluja. Das ist meine feste Überzeugung. Nein, nicht links, sondern rechts will ich vom Heiland sitzen. Rechts ist die Fülle der Gottheit. Links ist der Kaspar, der Clown bei den Königen. Verstehst du, auf der linken Seite war der Clown, der, wenn der König was sagte, der hat immer gebabbelt, aber der König hat auf dem nichts gegeben. Und genauso auf der linken Seite ist der Clown, auf der rechten Seite sind die Berater des Herrn, des Königs. Wir sind auf der Seite der Berater und auf der linken Seite ist der Clown, der Sprüche machen, dieser Depperle, der Teufel oder wie man den auch nennen möchte, der ist auf der linken Seite. Ach, der babbelt. Und die erlauben, dass der babbelt. Die stören sich gar nicht an seiner Babbelei. Und wir haben Zutritt, um von Gott gehört zu werden. Und das war jetzt schon, wenn du betest, wenn du einfach die Bibel nimmst und sagst, Herr, hier, ich bete deine Worte, nicht meine Worte, bete Gottes Worte. Ich und mein Haus, wir werden gerettet. Halleluja. Bete und preise den Herrn so. Paulus war so sicher wie Jesus, dass er von den Toten auferstanden ist, dass er auch auferstehen wird und dass er auch eines Tages auch an dieser Seite sein wird. Und deshalb in dieser Autorität und Kraft des Glaubens hat er gepredigt, hat er gelehrt, hat er gehandelt, hat er sogar seine Schweißtücher genommen und einfach weitergeschickt und hat gesagt, du, ich kann nicht überall hinkommen, aber nimm so Tuch, verstehst du, mein Schweißtuch und leg auf den und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Manche denken, das ist Aberglaube. Nein, das war kein Aberglaube, kein Reliquienglaube oder sonst was. Nein, die haben an die Kraft des Evangeliums geglaubt. Meine Worte bestanden nicht aus menschlicher Weisheit, sondern aus der Kraft Gottes. Halleluja. Er ist aufgefahren zum Vater, der Herr Jesus Christus. Und der Vater hat ihn angenommen. Warum weiß ich das? Weil Jesus hat gesagt, ich gehe zum Vater und ich werde den Vater bitten. Und er wird euch einen anderen Tröster, diesen Heiligen Geist senden. Und dass der Heilige Geist ein paar Tage nach Pfingsten, nach der Himmelfahrt gekommen ist. Verstehst? Das ist ein Zeichen, dass er angekommen ist, dass Gott ihn angenommen hat, dass Gott ihn akzeptiert hat. Und dann kann Jesus sagen, mir ist gegeben, alle Macht auf Erden oder im Himmel und auf der Erde und sogar unter der Erde. Jesus wurde mit Macht ausgerüstet und ausgestattet. Als er hier auf Erden war, hat er begrenzte Macht gehabt. Er konnte nicht gleichzeitig in Jerusalem und in Rom sein oder in Athen sein oder in Peking oder in Moskau oder in Berlin. Ja, da musste er lange Anreisewege nehmen, bis er dort mal hinkam, zu Fuß, per Pedis. Aber jetzt, der Herr Jesus ist überall, wo 2 oder 3 sich versammeln in seinem Namen, dass er mitten unter ihnen. Das ist diese Herrlichkeit, die wir jetzt haben, vom Thron ausgehend. Und du und ich, wir sind für den Thron bestimmt, ihr Lieben. Und diese unbegrenzte Macht Jesu Christi, es gibt keine Grenzen für Jesu Macht. Halleluja. Nach der Auferstehung hatte Jesus unbegrenzte Macht. Da predigte der eine in der Richtung, der eine ging nach Genua, der andere ging nach Cochin, nach Indien, dieser Thomas, der andere ging nach Ägypten, die Apostel, jeder ging in eine andere Richtung. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte die Botschaft durch mitfolgende Zeichen. Da haben sie für Kranke gebetet, sind gesund geworden, da haben sie Teufel ausgetrieben und so weiter. Sie waren sicher, Jesus ist angekommen und wir und ich, du und ich, wir müssen sicher sein, dass wir wissen, er ist angekommen, er ist von Gott aufgenommen. Und jetzt arbeite ich auf das Ziel hin. Ich will auch dort sein, wo Jesus ist. Ich will nicht in Berlin bleiben. Ich will nicht in Deutschland bleiben. Ich will auswandern. So schnell wie möglich. Halleluja. Aber ich muss halt warten. Meine Frau ist mir vorausgegangen. Jedes Mal, wenn ich denke, sie ist dort angekommen, verstehst du, am Ziel. Und ich muss noch mich abstrampeln hier auf dieser Erde. Bin noch nicht fertig. Deine Mutter ist dort angekommen, verstehst du, und dein Vater und dein Bruder, deine Schwester, und die sind von Gott angenommen, sie haben das Ziel erreicht. Du hast wohlgetan, meine Seele. Wir sind mit Jesus an herrlichen himmlischen Plätzen vor Gott in seiner Herrlichkeit ja gesetzt. Wir sitzen jetzt schon bereits. Wer Jesus akzeptiert, wird von Gott akzeptiert. Das ist ganz einfach. Wer Jesus ehrt, der wird von Gott geehrt. Wer Jesus dient, dem dient der ganze Himmel. Wir sind in Jesus. immer dort, wo Jesus ist, als ich so gebetet habe, habe ich gesagt, lieber Gott, wie verstehe ich das? Ja, ich soll mich unter das Opfer Jesu Christi legen. Also er ist das große Opfer und ich opfere mich mit. Ich will mitgeopfert, mitgekreuzigt werden, damit ich mit Christus auferstehe. Und Jesus sagt, wenn wir mit ihm leiden, so werden wir auch mit ihm auferstehen. Wir werden fliegen. Halleluja. So wie Jesus. Er wird kommen in den Wolken des Himmels und wir werden in den Wolken des Himmels mit Christus regieren. Das ist das Evangelium. Deshalb ist das Bleiben in Jesus so wichtig. Das Bleiben in Jesus. Bleibt in mir, so wie die Rebe im Weinstock, und ihr werdet viel Frucht bringen. Warum wir keine Frucht bringen, ist, weil wir nicht konsequent und kompromisslos in Christus bleiben. Ja, da, die haben auch was Schönes. Und die haben auch was Schönes. Verstehst du, wir sind wie Schmetterlinge. Wenn man einen Baum zu viel verpflanzt oder eine Pflanze zu viel verpflanzt, die gedeiht nicht richtig. Aber wenn die Pflanze an einem Platz wächst und steht, die treibt und die vermehrt sich und was weiß ich. Gott will, dass wir uns bewähren, dass wir im Glauben wachsen. Deshalb das Bleiben in Jesus ist so wichtig. Wir fallen aus der Gnade, sobald wir Jesus verlassen. Und wann verlassen wir Jesus? Denk drüber nach. Wenn wir aus Jesus herausgehen, ohne Jesus gehen. Meine Mutter hat so einen schönen Spruch bei uns über die Haustür gemalt. Geh ohne Gebet und Gottes Wort niemals aus deinem Hause fort. Ich weiß nicht, ob du solche Sprüche kennst, aber meine Mutter hat es einfach gemalt. Geh ohne Gebet und Gottes Wort niemals aus deinem Hause fort. Da fängt schon alles an. Wir müssen zuerst mal unsere Waffe schärfen. Wir müssen unser Schwert schärfen. Wir müssen Pulver mitnehmen, damit wir draußen, wenn wir angegriffen oder angegangen werden, uns verteidigen können. Und wir brauchen das Schwert des Geistes. So viele Christen gehen raus ohne Gottes Wort und ohne Gebet, ohne mit dem Himmel gesprochen zu sein, ohne dass man sich bei Gott abgemeldet hat. Herr, ich gehe jetzt in die Wildnis, in die Wüste. Ich betrete jetzt das, ja, Deutschland, das Missionsland. Ich betrete jetzt Heidenland, was weiß ich. Ich gehe jetzt raus in diese Wildnis. Ohne Jesus und ohne Gebet zu arbeiten, das ist vergebliches Arbeiten. Ohne Jesus zu kämpfen. Herr, ich brauche dich, ich muss dich haben, ich brauche dich, Jesus. Sobald wir Jesus verlassen, getrennt sein von Jesus ist tot, verlassen wir unseren Schutz, unsere Kraft, unsere Fülle, verlassen unsere Rechte und wir sind so wie der verlorene Sohn. Wir landen am Schluss beim Schweinebauer und da möchten wir auch unseren Bauch füllen. Aber da ist nicht erlaubt von diesem Fraß, das ist für meine Schweine, hat der Bauer gesagt, das ist nichts für dich. Wenn wir Jesus verlassen, verlassen wir die Gnade Gottes. Das ist hier auf dem Weg zum Thron, was ihm heute Morgen mir der Herr gegeben hat. Wir verlassen das Leben, die Wahrheit, die Auferstehung. Wir geben das alles auf. Und das war auch bei den Israeliten, als sie aus Ägypten auszogen. Die haben Gottes Gebote verlassen. Sie sind nicht mehr auf dem Wege des Herrn gewandelt. Und da heißt es, wenn du der Stimme deines Gottes gehorchst, dann wirst du Segen haben, dann wirst du Erfolg haben, dann wirst du Kraft haben, dann wirst du alles haben. Aber sobald du das verlässt, ist alles miese. Bisschen rote Zahlen. Ja, wir verlassen unsere Herrlichkeit, wenn wir das aufgeben. Verlass, ja, sogar unsere Identität. Am Schluss weißt du gar nicht, wer ich bin. Oder was ich bin. Oder was meine Bestimmung ist. Was wollte Gott eigentlich von mir? Wenn wir Jesus verlassen, verlassen wir unsere Autorität. Dann sind wir plötzlich ein Mr. Niemand, Mr. Nobody. Ohne Jesus bist du Mr. Nobody. Was willst du? Paulus kennen wir, Jesus wissen wir, aber wer seid ihr? Nicht einmal der Teufel kennt dich am Schluss mehr. Das ist hart, was ich sage. Aber mit Jesus sind wir alle in einem herrlichen, siegreichen Leben versetzt. Ich lebe, weil Jesus lebt. Halleluja. Das Negative wird im Himmel nicht mehr geben, das ist nur auf der linken Seite und in Gottes Ferne. Das landet in der Hölle, auf der Müllhalde und es wird dort entsorgt, aus dieser Gehenna. Geh den Weg Gottes, damit du nicht in der Entsorgung landest, im Backpapier. Das Geschenk, die Gnade, sollst die Gnade erleben und erfahren. Und Jesus sagt, ich kenne dich. Oder er sagt, ich kenne dich nicht. Die törichten Jungfrauen, da sagt der Herr Jesus, ich kenne euch nicht. Wo kommt ihr her? Ja, wir sind auch Jungfrauen. Was nützt es, wenn du eine Jungfrau bist, also geistlich gesprochen, und kein Öl dabei hast, vor verschlossene Türe stehst? das Vorrecht für alle Gläubigen ist, dass wir einmal bei Jesus sind. Halleluja. Kannst du Amen sagen? Oh, das ist das größte Glück, erlöst zu sein, bei Jesus zu sein, dort sich aufzuhalten, wo Jesus sich aufhält. Und das ist, warum ich predige, warum ich noch predige und einfach weiterarbeite. Ich kann es nicht lassen, Menschen zu ermutigen, bleib bei Jesus. Bleib bei Jesus und sei dort, wo Jesus ist. Sei Jesu Diener. Jesus sagt, wo ich bin, da soll auch mein Diener sein, meine Magd sein. Verstehst du? Da, wo ich bin. Und frag dich, wo ist Jesus? Wo wird die Wahrheit verkündigt? Wo wird die Wahrheit gelebt? Wo wird die Wahrheit praktiziert? Wo kann ich mich geistlich entwickeln? Wo werde ich geheiligt? Frag dich, wo werde ich geheiligt? Wo werden wir die Leviten verlesen? Ja, die meisten haben Angst, Leviten verlesen, aber ich bin Gott dankbar, wenn ich höre, was Gott mir zu sagen hat. Wir haben mal eine Evangelisationsreihe gehabt. Möchtest du wissen, was Gott über dich denkt? Oder kamen Leute, die sagen, ich möchte unbedingt begreifen und herausfinden, was Gott über mich denkt. Ich habe nicht die Zeit, diese Predigt zu wiederholen. Aber frag dich, was denkt Gott über mich? Gefalle ich Gott? Gefalle ich so, wie ich lebe? Gefalle ich meinem Herrn? Oder lebe ich ein verkehrtes Leben? Was von Jesus heißt das, als er sich taufen ließ, auf den ruht mein oder Gottes Wohlgefallen? Ruht auf unserem Leben wirklich Gottes Wohlgefallen? Jesus sagt, da wo ich bin, wo ich wohne, wo ich mich aufhalte, das soll auch mein Diener sein. Das sind unsere Privilegien, unsere Grundrechte, unsere Vorrechte. Ich darf bei Jesus sein. Ich darf neben Jesus sitzen. Ich darf mich mit Jesus, wie die Jünger beim Abendmahl, ich darf mit Jesus am Tisch sitzen. Im Angesicht meiner Feinde deckt er den Tisch. Ich ernähre mich so, wie Jesus mich im Himmel ernährt. Ich ernähre mich von dem, was Jesus mir gibt. Nicht, was von seines Herrn Tisch fallen, nein, das sind die Hündlein, die so leben. Ich lebe von der Gnade Gottes, von ja diesen Vorzügen. Da sagt der Jesus, Johannes, schmeckt mal auch das. Das ist was Delikatesses. Wir genießen das, was Jesus genießt. Die Welt, die natürliche Welt, die natürlichen Menschen und so weiter, die verstehen das Konzept nicht vom Reich Gottes. Die sagen, von was redet er denn da? Von was redet er? Selbst viele Christen haben keine Ahnung von diesen geistlichen großen Geheimnissen des Glaubens. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde. Wer in Jesus ist, der ist eine neue Kreatur. Du bist nicht mehr derselbe. Du bist kein Hannes mehr. Jetzt bist ein Johannes. Halleluja. Du bist ein Veränderter. Jetzt bist du ein Verwandelter. Der lebt ein Leben ganz anderer Art. Der lebt über alle seine Verhältnisse. Der schaut nicht runter, ach, die da unten, lass doch die quälen, lass die spotten, lass die Hunde bellen, die Karawane zieht weiter. Ja, der lebt anders, er hat etwas Besonderes. Er ist mehr als nur ein religiöser Typ. Ja, er hat mehr als nur ein frommes Bekenntnis. Ich glaube auch an einen Herrgott, an ein höheres Wesen, das glaubt der Teufel auch. Ja, wir halten auch nichts, was für wahr. Wir sind in einer neuen Dimension, seitdem ich wiedergeboren bin, seitdem ich die Gnade Gottes habe. Und jetzt habe ich ausgepackt, jetzt habe ich entdeckt. Oh, das gibt meinem Leben Sinn. Ja, bisher hat das alles gar keinen Sinn gegeben. Jetzt kann ich fliegen. Ich hebe ab, ich übergebe mich. Ja, ich kann fliegen. Jesus sagte zu Pilatus einmal, als er gefragt wurde, was ist die Wahrheit? Ja, und er steht da vor Jesus und so weiter. Und er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wir müssen das Reich Gottes nicht in dieser Welt suchen. In keiner Gemeinde, in keiner Kirche, in keiner Organisation, in keinem Verein, in keinem Club. Das Reich Gottes ist im Himmel. Und ist inwendig in euch. Glory, Halleluja. Das Reich Gottes ist in mir. Und ich habe jetzt Funkkontakt mit dem Himmel. Und das bringt dann Früchte in meinem geistlichen Leben. Ja, die Welt kann das nicht verstehen, was das ist. Der hat dafür keine Vorlage, kein Beispiel. Aber Jesus sagt, siehe, ich bringe euch. Die Christen haben jetzt gespalten, zerrissen, verschiedensten Konfessionen. Ja, sie denken, das ist das Reich Gottes. Die Gemeinde, diese Gemeinde, jene Gemeinde, nein. Und wenn jemand kommt und sagt, Christus ist dort und Christus ist dort und Christus ist dort, dann sagt der Herr Jesus, glaubt nicht und geht nicht hin, hört mit dem Spuk auf. Das ist alles Schwindel. Jesus hat ganz was anderes gelehrt und gesagt, wo ist das Reich Gottes? Wo ist das Reich Gottes? Nicht in Israel, nicht in Jerusalem. Nein, Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Die Heiligen, die im Himmel angeschrieben sind. Das ist die Gemeinde Jesu. Ich will meine Gemeinde bauen. Und wenn ich heute das Volk Israel denke, das ist Vorbild oder Beispiel für die Gemeinde Jesu, das ist nur ein jämmerlicher Haufen. Was für Zukunft hat Israel je gehabt? Die haben abgewatscht, waren bankrott. Und Jesu Reich ist nicht in dieser Welt. Mein Reich ist drüben im Himmel. Jesu Reich ist die himmlische Gemeinde, die baut jetzt ganz fleißig. Und der Heilige Geist rüstet uns hier auf dieser Erde zu für diese himmlische Wohnung. Er baut uns die Zimmer, die Wohnung, staffiert er aus und wir werden hier zubereitet. Er baut sich selbst seine Gemeinde nach seiner Vorlage, nach seiner Vorstellung, nach seinem Willen, nach seinem Plan. Und der Heilige Geist weiß ganz genau, was der Herr Jesus will. Er will Lämmer haben, keine Böcke. Halleluja. Der Herr Jesus will edle Menschen haben. Er will Menschen, die Charakter, die eine Persönlichkeit sind, die sich bewährt haben als Könige und Priester. Und Jesus sagt, ja, ich habe keine Macht. Mir steht keine Macht zu, euch die Plätze im Himmel zu vergeben, wer links und rechts neben mir sitzen wird. Das wird jeder selber sehen, wie er hier gelebt hat, wie er hier gewirtschaftet hat, wie viele Pfunde er hier dazu gewonnen hat. Hier wird sich das herausstellen. Hier müssen wir jetzt das Fundament legen für die Wohnung da drüben oder das Zimmer, was für Hausnummer wir haben werden dort in Neuem Jerusalem. Das Reich Gottes ist nicht auf das, was die meisten Christen denken, an diesem großen, gewaltigen und so weiter. Nein, das wahre Christentum ist jetzt schon. Und ich sag dir, das wahre Christentum geht hier den niedrigsten Weg unter Dornen und Disteln. Das ist das Christentum. Da geht, ja, angstvoll, verzagt, verzweifelt manchmal. Oh, ich kann nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr. Ja, und ich gebe mich auf. Aber der Herr gibt uns nicht auf. Das ist der Weg des Christen hier in dieser Welt. Durch viel Trübsal müssen wir in das Reich Gottes gehen, steht in der Heiligen Schrift. Ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast. Wir können Reich Gottes nicht mit unseren armseligen Erfahrungen erreichen und erwirtschaften. Ja, durch viel Trübsal. Ja, ich bin so schwach, bin kränklich, ich zittere, ich schaff's nicht. Ja, auch nicht durch die großen Erfahrungen der großen Christen. Nein, wir sind so kleinkariert, so spießbürgerlich, so niedrig, so bescheiden. Wer ist würdig überhaupt, Herr? Du bist würdig, singen wir. Wer ist würdig? Der Herr macht uns würdig für den Himmel. Gib dich nicht auf. Reich Gottes ist etwas Konstantes. Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Und ich meine nicht die Ortsgemeinde, die sichtbare Kirche, sondern die unsichtbare Kirche. Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Das ist eine gute Botschaft für mich. Das Leben in der himmlischen Dimension, ja, ist mit Sicherheit ein anderes Leben als das, was wir hier leben. Als das, was die Christen halt gewohnt sind. Es ist ein ewiges Bleiben. Keine Träne, kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei. Das ist es. Aber hier hast du nur lauter Jammer. Lauter Kranke, lauter Krüppel, lauter Behinderte, lauter Arme, lauter Hungrige, lauter Durstige, lauter Diebe und Mörder. Das ist uns so umgeben. Aber dort wird kein Leid, kein Schmerz, nicht einmal der Tod wird dort mehr sein. Halleluja. Dort ist ein ewiges Bleiben, ein übernatürliches Leben. Wir sind für den Thron bestimmt, Geschwister. Wir müssen vom Thron her leben. Wenn du einmal den Thron Gottes gesehen hast, im Geiste, eigentlich müsstest du schon sterben, wenn du das siehst. Denn jeder, der Gott sieht, muss sterben, heißt es einmal in der Bibel. Wir können es nicht verkraften, diese Herrlichkeit, diese Größe, diese Macht. Ah, so mächtig, verstehst du? Wenn du das einmal gesehen hast, welche Position du im Himmel haben wirst, was dich im Himmel gebracht hat, durch Jesus und durch sein Blut bin ich dort hineingekommen. Wir sind erlöst nicht mit Silber oder Edelsteine, sondern mit dem Blut Jesu Christi. Halleluja. Wir sind nicht mehr von dieser Welt. Solange du noch von dieser Welt bist und noch mit dieser Welt sympathisierst, du musst arbeiten, du musst dein Geld verdienen, du musst was essen, du musst was anschaffen. Aber wir dürfen keine Freunde dieser Welt mehr sein, sitzen da nicht, wo die Spötter sitzen. Und sobald du Jesus nachfolgst, geht es dir genauso wie dem Henoch. Er wandelte mit Gott. Damals in dieser gottlosen, dämonischen Zeit. Er wandelte mit Gott. Und plötzlich war er weg, wurde nicht mehr gefunden, nicht mehr gesehen. Und so wird es auch mit dir sein. Leute werden gar keine Notiz mehr haben, wenn du nicht mehr da bist. Verstehst du die? Ja, du bist vielleicht entrückt, vielleicht ist er ausgewandert, was weiß ich, wo der hingegangen ist. Wir haben eine andere Umlaufbahn erreicht. Wir haben eine andere Mitte in unserem Leben. Ja, wir sind in einem anderen Machtbereich, in einer anderen Einflusszone und Einflussbereich, in einem anderen Umfeld. Wir leben ganz anders. Wir bewegen uns anders. Wir bewegen uns in unserem Element in der Luft. Halleluja. In diesem Segler. Verstehst du, wir schweben wie ein Vogel. Der Vogel hat keine Angst, dass er vom Ast fällt. Der kann fliegen. Ein Fisch, der ist in seinem Element, der schwimmt. Er schwimmt dir davon. Du kannst ihn nicht fangen. Ja, sind wir in unserem Element drin? Gott, Jesus, Heiliger Geist. Das sind unsere Elemente. Wir passen nicht mehr in diese Welt hinein. Wir sind hier irgendwie so komisch. Fremdkörper. Die Leute verstehen uns nicht. Wir reden, aber wir reden an denen vorbei. Wir sind nicht mehr Bürger dieser Welt. Unser Bürgertum ist im Himmel. Wir sind hier nur noch geduldet, Pilger und Gäste. Wir sind hier nicht mehr zu Hause, Geschwister. Wir sind erlöst für einen ganz bestimmten Zweck. Und zwar zur Verherrlichung Gottes. Und nicht so sehr für hier. Ich möchte dieses Hier und Jetzt und Heute das mal streichen. Wir sind für Jenseits bestimmt. Zur Verherrlichung Gottes. Ich werde eines Tages im Himmel weiter predigen oder weiter meine Arbeit machen. Wir sind gesegnet zur Verherrlichung Gottes. Dass wir ein Segen sind, dass die Menschen sagen, guck mal, der ist so großzügig. Wir sollen gute Werke tun, damit die Leute den Vater im Himmel preisen. Wir sind zur Verherrlichung Gottes da. Egal was, durch gute Worte, durch gute Taten, durch gute Gedanken. Wir werden geheilt zur Verherrlichung Gottes. Ich komme noch auf einen Punkt zu sprechen. So viele Menschen denken, ich muss nur geheilt werden. Halleluja, wenn ich gesund bin, dann bin ich der glücklichste Mensch auf Erden. Nein, wenn Gott dich heilt, dann heilt er dich zu seiner Verherrlichung. Dass du nachher Zeugnis geben kannst, dass du erzählen kannst, schau, was der liebe Gott aus mir gemacht hat. Wir werden versorgt zur Verherrlichung Gottes, was es auch immer heißt. Und in der Bibel heißt es, um seine Tugenden zu verkündigen. Wir leben zur Verherrlichung Gottes, nicht mehr, dass wir uns selbst profilieren, dass ich aus meinem Leben noch was Großes mache. Schau doch die ganzen Großen an. Da liegt der Professor, Doktor, 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 Doktor. Verstehst du, kannst du so viele Doktortitel haben, das ist alles nichts. Was ist da? Von Billy Graham, sein Grabstein gefällt mir. Ich habe diesen Grabstein gesehen von Billy Graham. Hier ruht der Prediger des Evangeliums. So einfach. Der Prediger des Evangeliums. Und der hätte sich einbilden können, er von Millionen von Leuten gepredigt. Wer hat das schon gemacht, so wie er? Ja. Hier ruht der Prediger des Evangeliums. All diese großen Männer und Frauen Gottes kriegen auch nur Grabstein und vielleicht nicht einmal das. Und wir sind dann bei Gott. Und dort machen wir die Arbeit weiter, Lob und Dank. Wir sollen zur Verherrlichung Gottes es sein. Und weißt du, wo wir Gott verherrlichen? In Niedrigkeit. Am allermeisten in der Niedrigkeit. Aber es ist ein Thema für was anderes. Alles, was wir schaffen, soll zur Verherrlichung Gottes sein. Jeden Faden, den ich drehe, jeden Strohhalm, den ich aufhebe und so weiter, soli Deo Gloria, meinem Gott zu ehren. Ja, das ist Evangelium. Dass wir einfach uns nicht genieren, alles zu Gottes Ehre. Was glaubst du, selbst wenn ich die Toilette putze, soll ich die zur Ehre Gottes putzen, dass man sich nicht schämt, auf die Toilette zu gehen. Dass man keine schlechte Reklame für Jesus mit, so sehen bei denen die Toiletten aus. Nur nebenbei. Wir sollen unser Leben so gestalten zur Verherrlichung Gottes, dass alles, was wir tun, wie wir uns benehmen zur Verherrlichung Gottes, ach, da gibt es so viel zu tun. Ich könnte ganz ein Knigge schreiben dafür, verstehst du, was wir zur Verherrlichung Gottes alles beitragen könnten. Dass wir anständig angezogen sind. Dass wir uns anständig ständig unterhalten und so weiter, dass wir die guten Sitten kennen, die guten deutschen Tugenden. Die meisten wissen gar nicht mal, was das ist. Das hat der Teufel schon abgeschafft, die deutschen Tugenden. In der Bibel heißt es auch, dass wir mit Christus gekreuzigt werden. Auch das soll zur Verherrlichung Gottes dienen. So werden wir auch zur Verherrlichung Gottes auferstehen. Derselbe Geist, der Jesus mit auferweckt hat aus dem Grab, der wird auch mit uns sein und uns auch auferwecken. Wir sind mit Jesus identisch. Wir glauben, dass Jesus lebt, dass er auf dem Thron ist, auf jeden Fall, dass er im Himmel ist und dass ich auch einmal dort sein werde. Das glaube ich ganz fest. Sonst würde ich nicht mehr hier sein, sonst hätte mein Leben keinen Sinn. Wir werden das Schicksal Jesu teilen, wenn wir bei ihm bleiben, wenn wir ihm treu bleiben. Und das Größte ist im christlichen und geistlichen Leben die Treue. Treue im Kleinen. Treue im Kleinen. Und dann werden wir mit ihm verherrlicht werden. Dann werden wir als Helden gefeiert. Jetzt kommt er, der durchgehalten in Berlin. Da sind sie alle vom Glauben abgefallen. Da sind sie alle in die Irre gegangen. Da sind sie alle, ach, was weiß ich, was sie alles gemacht haben. Aber der blieb treu bis zuletzt. Oder in der Bibel haben wir einen hier, das ist der Erstling in Asien. Der Erstling, der sich bekehrt hat in Asien, der hat durchgehalten bis zum Schluss. Und Paulus lobt diesen einen, der Erstling in Asien war, der durchgehalten bis zum Schluss. Weißt du, viele fangen an, aber die wenigsten bleiben bis zum Schluss dabei. Viele fangen an. Und Jesus sagt, wo ich bin, da soll auch mein Diener sein, meine Nachfolger, die mich lieben. Unser Platz ist an der Seite Jesu, Epheser Kapitel 2, Vers 6. Dort sollen wir uns hinsetzen, an der Seite Jesu. Und dort ist unser Platz vorgesehen und dort werden wir erwartet und dort wird uns Gott suchen. Bin ich an dem Platz, wo Gott mich hingesetzt hat? Herr, der Stuhl war zu hart. Oder die Sitze sind zu hart. Oder was weiß ich. Wir werden tausend Entschuldigungen und Ausreden finden, warum wir nicht dort sitzen oder das sein wollen. Aber das ist dein Platz unter den Dornen und Disteln. Diesen Platz sollten wir einnehmen. Du bist für den Thron bestimmt, erwählt und auserwählt sogar von der Grundlegung der Welt. Jetzt, wo bist du? Wo bist du jetzt? Wo gehst du hin? Gott setzte den Menschen im Garten Eden, er sollte dort herrschen und verwalten, diesen Garten bauen, bepflanzen und so weiter und gießen und Unkraut jäten. Er sollte das alles tun im Garten Eden. Das bedeutet, Gott nimmt den Menschen voll Ernst, auf Augenhöhe. Er traut ihm, dass er den Garten nicht verschandelt, sondern dass er den Garten bebaut und bepflanzt. Und er handelt mit den Menschen ganz vernünftig, nicht wie eine willenlose Marionette, nein. Gott redet mit dir von Mann zu Mann, von Frau zu Frau. Mein Sohn, meine Tochter, was er alles sagt. Für Gott sind wir keine Hampelmänner, keine Dackels, keine Lakais. Gott will uns als Partner gebrauchen. Deshalb wir sind bestimmt und auserwählt, um mit Christus zu regieren. Das ist unsere hohe Berufung. Wir haben freien Willen. Ich bin entschieden zu folgen. Jesus hat ein Liederdichter mal gesungen. Gott gewährt uns Freiheit, ich kann mich so und so entscheiden, aber ich habe mich entschieden, Jesus zu dienen, in guten und in schlechten Tagen. In bösen Stunden und schönen Stunden. Durch Jesus hat sich Gott für mich entschieden und jetzt entscheide ich mich für ihn. Dieser neue Mensch ist Gottes Partner, er hat Prokura, weiß was es ist, der kann bis zu einer bestimmten Grenze Finanzen ausgeben und unterschreiben und einstellen und ausstellen die Leute. Er ist Gottes Gesprächspartner. Er ist Gott, er ist ein Entscheidungsträger. Und wir müssen jetzt, wir sind für den Thron bestimmt und wir müssen Entscheidungen treffen. Heute, jetzt und hier. Für uns persönlich. Ich und mein Haus. Die anderen gehen mir gar nichts an. Ich habe für die anderen kein Recht zu sprechen. Aber für mich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Als mein Vater das gelesen hat, der hat gesagt, Kinder, bei uns wird zu Hause gebetet. Und wir machen Hausandacht. Das gab Katastrophe bei meinen Geschwistern. Ich war schon nicht mehr zu Hause, Gott sei Dank. Aber die wollten, die haben boykottiert. Die haben die Hände nach hinten gehalten, wenn der Vater sagte, jetzt beten wir zum Tisch. Die wollten nicht beten. Aber mein Vater war konsequent, er hat durchgehalten. Ich bewundere den Mann. Der hat durchgehalten. Der hat einfach dann allein gebetet und sagt, guten Appetit. Wir müssen konsequent sein. Der Mensch ist ein Gegenüber Gottes. Er ist nicht über Gott. Er ist auch nicht Gott gleich. Er ist ein Gegenüber mit Gott. Verstehst du? Psalm 8, Vers 7. Der Herr, er ist Herr über die Werke Gottes. Der Mensch über die Schöpfung. Er ist der Verwalter. Und wir müssen eines Tages Rechenschaft ablegen über das, was war und nicht war. Ganz schnell noch ein paar Bibelworte. Römer 8, Vers 18. Paulus sagt hier, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen wird gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Ich sag dir, du wirst verblüfft sein, was dich drüben erwartet. Es lohnt sich, alles dran zu setzen. Da heißt es weiter, denn das ängstliche Harren der Kreatur erwartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden, dass sie ja wieder die Erde verwalten, dass die Erde mal anders wird, dass Gerechtigkeit hier auf dieser Erde herrscht. Dazu sind wir geboren, deshalb sind wir auf diese Welt gekommen. Die Schöpfung ist halt unterworfen der Vergänglichkeit, heißt es hier weiter, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Wenn die Kinder Gottes nach Hause kommen, da gibt's wieder Wunder und Zeichen hier auf dieser Erde. Da spielt der Löwe oft mit dem Lamm zusammen, das Kind am Loch der Otter. Und dann wird, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und stöhnt in Wehen. Mein Gott, Umweltverschmutzung, Katastrophen, Kriege. Und was ich euch gesagt habe, vielleicht haben wir im Nahen Osten auch demnächst wieder einen neuen Krieg. Unsere Bestimmung ist die Erlösung der ganzen Schöpfung. Und wir sollten unsere Bestimmung wahrnehmen, dass wir sorgfältig jetzt mit der Schöpfung umgehen. Ich habe meinen Kindern nicht erlaubt, dass die Tierkämpfe angucken. Als wir in Pamplona waren, da gab es einen Stierkampf und haben die Leute gesagt, da müsst ihr auch dabei sein. Das ist etwas Einmaliges, was ganz Großes. Wir haben gesagt, nein, Gott hat uns Tierquälerei verboten. Und so weiter. Oder Hahnenkämpfe oder viele andere Kämpfe. Weißt du, die Tiere werden gezüchtet nur zum Kämpfen und zur Belustigung der Menschen. Das ist nicht unsere Bestimmung. Wie sollen wir über die Schöpfung herrschen? Und sobald wir die Erlösung haben und sobald wird auch die Schöpfung erlöst sein, das wird die Schöpfung wird wieder das sein, was sie sein sollte, worauf sie angelegt worden ist. Ja, das Kind am Loch der Otter. Da wird friedlich sein alles. Die Schwerter werden zu Pflugscharen gemacht. Gottes Schöpfung ja, wird Frieden haben. Gottes Schöpfung wird die Bestimmung wieder erreichen, wenn der Mensch die Erlösung erreicht hat. Und jetzt, wir entwickeln uns dazu als Söhne und Töchter Gottes. Unsere Bestimmung ist immer noch eine Skepsis. Ja, wir kritisieren Gott, warum lässt er das alles zu? Nein, dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Und wenn der Wille Gottes im Himmel ist, der steht schon fest für dich und mich, dann soll auch der Wille Gottes hier auf dieser Erde geschehen. Gott will, dass wir seinen Platz einnehmen oder unseren Platz einnehmen, dass wir Menschen dienen, dass wir den Menschen den Weg zum Leben weisen, dass wir ein Segen sind, dass wir Menschen ermutigen, wo wir nur können und dass wir uns selbst zuerst mal ermutigen. Was willst du denn anderen Leuten erzählen für unseren Quatsch, wenn du selbst nichts hast, wenn du selbst eine leere Büchse bist? Verstehst du, was willst du anderen Leuten erzählen? Ja, nur noch klingende Schelle, sagt uns die Bibel, wenn du keine Liebe hast, kein Erbarmen, keine Güte und so weiter. Wir sollen dieselben Werke tun, die Jesus tut. Ja, und sogar noch größere, als er getan hat. Stell dir mal vor, das ist ja Illusion. Jesus hat nur 3 Jahre gepredigt. Ich predige schon 30 Jahre hier in Berlin. Ja, schon eine Weile, länger, als Jesus in den 3 Jahren gepredigt hat. Also ich könnte schon mitmachen, diesen Spaß. Ja, und ja, ich predige schon über 50 Jahre. Und Jesus hat nur 3 Jahre gepredigt. Ja, ihr werdet noch Größeres tun. Ich mache mir keine Illusion vor. Ich diene Gott treu und ich bin froh, dass ich Gott dienen darf. Für das Vorrecht. Aber ich versuche das Beste zu tun in meiner Umgebung, was ich tun kann. Und das ist keine Illusion, ihr werdet noch Größeres tun, keine Utopie. Fang an, Gott zu dienen. An dem Platz, wo Gott dich hingestellt hat. Wo dich ja hier platziert hat, da bist du da in deinem Kiez, wo du wohnst. Und das ist deine Realität, das ist deine Welt. Epheser 1, Vers 3, noch ganz schnell. Alle geistlichen Segnungen sind uns verliehen. Verliehen. Wir sind, ja, der Himmel ist eine Leihanstalt. Da kannst du alles ausleihen, was du brauchst. Die geistlichen Segnungen sind uns verliehen. Sind uns vorübergehend gegeben. Nur geliehen. Wir müssen diese Sachen alles wieder zurückgeben. Und was werden wir machen, wenn wir unsere Pfunde, die wir bekommen haben, zurückgeben? Ja, Herr, ich habe noch 5 andere dazu gewonnen. Oder, Herr, du hast mir 2 gegeben und ich habe gleich 2 dazu gewonnen. Uns ist das alles verliehen. Wir leben auf Kredit. Von den himmlischen Örtern sind uns alle Segnungen verliehen. Nur geliehen. Und wir müssen Rechenschaft ablegen über die Segnung. Was hast du daraus gemacht? Der ganze göttliche Reichtum ist uns verliehen, die göttliche Kraft ist uns verliehen, der Glaube ist uns verliehen, die göttliche Ruhe, der Friede ist uns verliehen, die göttliche Freude ist uns verliehen. Wir müssen gar nicht so groß kämpfen oder erkämpfen oder erarbeiten, diese Dinge. Nein, wir müssen nur diese Dinge richtig gebrauchen und mit dem Bewusstsein, ich muss alles bis auf Heller und Pfennig zurückgeben meinem Herrn. Der wird eines Tages von mir fordern. Was hast du daraus gemacht, Matthäus? Und es ist, Herr, ich war treu an dem Platz, wo du mich hingestellt hast. Ich hätte öfters weglaufen können. Ich hätte öfters kündigen können. Ich hätte öfters aufhören können. Aber ich habe es nicht gemacht, weil du das auch nicht gemacht hättest. Ich frage immer wieder in meiner Philosophie, in meinem Denken, was würde Jesus machen? Ja? So, Leute sind Verheiratete und die lassen sich am laufenden Band scheiden. Was würde Jesus machen? Ja, halte durch gute und schlechte Tage durch. Viele leben viel zu weit weg vom Himmel. Sie sind noch gar nicht dorthin gekommen oder angekommen, wo sie ankommen sollen. Die haben noch nicht begriffen, was ihnen alles verliehen ist. Denk, lass das Wort zergehen. Verliehen. Und deshalb, da kommt bei denen auch vieles gar nicht an. Wir sind erst dort, wenn wir mit Jesus vollkommen übereinstimmen. Herr, du hast uns nach Judäa geschickt. Du hast uns und wir sind da. Jesus ist nicht über Judäa hinausgegangen. Der hätte auch mal Griechenland angucken können. Der hätte auch mal in die Türkei gehen können. Der hätte auch mal irgendwo in Bagdad mal ein bisschen rumschnuppern können. Nein, Jesus blieb in Judäa, bis er gekreuzigt wurde, bis man ihn sich entledigt hat. Es gibt zwei Gründe. Ich habe mal eine Mitgliederaufnahme gehabt in einer Gemeinde. Und da frage ich immer so bei der Mitgliederaufnahme, so aus Gewohnheit nur so, für mich persönlich, hat noch irgendjemand was zu sagen über diese Person, dass wir sie nicht aufnehmen? Oder hast du, Schwester, noch eine Frage? Und ich habe so eine Schwester gehabt, die hat dann die Mitglieder gefragt, hast du noch eine Frage? Dann fragt die Schwester, sowas wurde bei mir noch nie gefragt in meinem Leben, wie kann ich aus einer Gemeinde austreten? Und ich wusste gar nicht so schnell, wie man aus der Gemeinde austreten kann. Aber der Heilige Geist hat mich inspiriert ganz schnell. Also wenn du stirbst, dann trittst du aus der Gemeinde raus. Wenn du vom Glauben abfällst, trittst du auch aus der Gemeinde raus. Und wenn du wegziehst in eine andere Stadt, dann trittst du auch aus der Gemeinde raus. Was anderes fällt mir nichts ein. Verstehst du? Und da gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit, wenn da falsche Lehre verkündigt wird, dass du sagst, da kann ich nicht mehr länger bleiben. Aber sonst gibt es keinen triftigen Grund, eine Gemeinde zu verlassen, wo Gott hineingeboren hat. Ich kann auch nicht sagen, ich möchte bei den Matthäus nicht mehr sein. Verstehst du? Ich möchte lieber bei der Familie Rockefeller leben. Die haben mehr Geld. Die sind glücklicher. Oder was weiß ich. Ja, nur nebenbei. Wir sind für den Thron bestimmt, für unsere Familie, für unser Haus, für unser Leben zu sorgen. Viele leben nur für diese Welt, für die sichtbare Welt, aber sie haben nichts im Sinn. Noch ganz schnell, meine Zeit läuft davon, aber ich will noch ein paar Gedanken sagen, die mir groß geworden sind. Ja, wer zum Thron Gottes will, der muss sich von dieser Welt lösen, und zwar ganz schnell. Du weißt, vielleicht geht es ganz schneller, als du denkst, und du bist nicht bereit und nicht fertig von diesen ganzen weltlichen Stärken. Erst durch Jesus sind wir reif für den Himmel. Und Gott hat uns mehr als nur zur Verkündigung berufen. Er hat uns berufen, Überwinder zu sein. Den inneren Schweinehund zu überwinden, Bruder, Schwester, ein ganz böser Kerl. Die zu halten, du bleibst unten. Jemand hat einmal gesagt, ich bin getauft, aber mein alter Adam kann immer noch schwimmen. Der kommt immer wieder hoch, wie ein Korken. Ja, das ist den Adam und das Wasser halten. Wir müssen anfangen, im Reichtum Gottes zu leben. Der Weg zum Thron ist durch Opfer geprägt. Römer 12, Vers 1, begebt eure Leiber als lebendiges Opfer Gott wohlgefällig. Opfer, ja, ist eine Voraussetzung für die Herrlichkeit Gottes. Ohne Opfer erreichen wir nicht die Herrlichkeit Gottes. Unser Körper muss geopfert werden. Unser Körper muss gekreuzigt werden. Verstehen wir das? Entweder der Körper leidet oder er wird geopfert. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du leidest oder du wirst geopfert. Oder du opferst dich selber. Wenn wir nicht das freiwillig tun, was die Seele will, das getan wird, leidet der Körper. Da hat der Körper Depressionen, alle möglichen körperlichen Leiden treten da auf. Ja. entweder dienen wir dem Körper, sorgen wir für den Körper, für den Tempel Gottes, das ist unser Körper hier. Gott, dann freut sich die Seele. Wenn wir aber nicht loslassen, keine Opfer bringen, wenn wir ja stur bleiben, dann werden wir selbst geopfert. Und dann sind wir diese Opferlämmer. Ob du es glaubst oder nicht, dann werden wir bestraft. Dann bestraft das Leben uns. Wenn wir Gott nicht gehorchen, bestraft das Leben uns mit Tumoren, mit Krebs, mit allen möglichen Krankheiten, vor allem mit den Plagen Ägyptens, mit den ganzen Zivilisationskrankheiten, die fressen uns innerlich auf, was es auch immer ist. Und wir werden Opfer, ob wir wollen oder nicht. Wenn wir, Gott weiß, mach das, und der Körper sagt, mach du das, mach das. Und ich sage, nee, dann werde ich aufgefressen, von innen her. Entweder das Reich Gottes wird in mir, meinem Leben aufgebaut, oder ich werde von innen aufgefressen. Gott will nicht, dass die Opfer und so weiter, dass wir geopfert werden von dem Teufel. Und wir werden dem Teufel geopfert, in aller Liebe. Denkt, was ihr wollt, den Ärzten, den Psychologen und so weiter, der Apotheke. Und dann schlucken wir und dann werden wir geschnipselt und alles Mögliche. Unsere Hingabe muss Gottes Herz berühren. Unsere Hingabe muss den Thron Gottes erreichen. Und unsere Hingabe muss Gottes Arm bewegen. Herr, was du sagst, das tue ich. Und du sagst, bleibe im Lande und nähere dich redlich. Nur als Beispiel. Unser Opfer muss ja unter dem Opfer Jesu liegen. Wenn Gott unser Opfer sieht, Jesu Opfer sieht, dann sagt er, Sohn, du hast recht getan. Gott hat Gefallen an Jesus gehabt. Jesus war Gott angenehm. Er wurde vom Vater akzeptiert. Darum, wer Jesus akzeptiert, der wird auch von Gott akzeptiert. Und solange du Jesus akzeptierst, bist du Gott angenehm. Herr, was würdest du tun? Was wäre dein Wille für mein persönliches Leben? Hier drin, in meinem Herzen. Du bist zum Thron bestimmt, zum Thron Gottes, und da kommst du nur über Jesus. Ein alter Farmer in Amerika wollte unbedingt zum amerikanischen Präsidenten sich beschweren über das und jenes und so weiter, und steht dann an einem Eingangstor, Tür zum Palast, also zum Weißen Haus. Dann stehen Soldaten stramm mit Gewehre. Da kommen sie nicht rein ohne Termin, dass sie den Termin mit dem Präsidenten haben. Da kommen sie nicht rein. Und der Bauer ist so weit gereist, wollte unbedingt Termin haben mit dem Präsidenten des Weißen Hauses. Und da spielt ein Junge draußen im Park. Und dieser Junge sieht diesen Bauern so niedergeschlagen. So, dem geht die Puste aus. Der kann das nicht mehr. Und dann sagte mein Herr, oder was fehlt Ihnen? Sagte, ich möchte zum Präsidenten, aber die lassen mich nicht rein. Dann sagte er, komm, folge mir nach. Und dann geht der Junge über die Balkontür ins Präsidentenzimmer im Büro und sagte, das ist der Präsident hier. Das ist mein Vater. Können Sie mit ihm sprechen, wenn Sie jetzt wollen? Und der Junge hat den Bauer zum Präsidenten gebracht, da wo er hin wollte. Und auch uns. Jesus bringt uns zum Herrgott, zum Vater im Himmel. Wir müssen nur ihm folgen. Nicht warten, bis wir übers Hauptportal kommen. Die lassen uns sowieso nicht rein. Die lassen uns nicht rein. Aber der Sohn, Halleluja, Jesus Christus, lässt uns rein. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns die Tür zum Vater geöffnet hast. Du sagst, ich bin die Tür. Und ja, und wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Und Heiland, ich danke dir, dass du uns zu dem göttlichen Präsidenten bringst. Über die Hintertür, wie auch immer. Herr, wir werden bei dir sein, alle Zeit und ewiglich. Ich danke dir, dass du mich zum Vater gebracht hast. Und dass du willst, dass wir alle eines Tages miteinander auf der rechten Seite zu dir sitzen, Herr Jesus, neben dir sitzen, mit dir essen, mit dir plaudern, mit dir plauschen, Herr Jesus. Es wird eine gute Zeit sein. Ich danke dir, Herr Jesus, von ganzem Herzen für diesen gesegneten Tag, den du mir geschenkt hast, den du mir gezeigt hast. Wir sind für den Thron bestimmt. Und das will ich auch bleiben in meiner Bestimmung. Danke, Jesus. Amen.